denke, bevor wir in dieses Thema einsteigen, das Dritte, das wir miteinander haben, ich habe es überschrieben, hier stehe ich, an Anlehnung an die berühmten Worte von Martin Luther vor dem Reichstag zu Worms 1521, für einige Historiker der Moment, wo das Mittelalter zum Ende kommt und die Neuzeit beginnt. Also das ist wirklich nicht irgendeiner, sondern ein ganz besonderer Moment, sowohl kirchengeschichtlich als auch weltgeschichtlich. Denn wenn so die große Einteilung der Kirche ist Altertum, Mittelalter, Neuzeit, dann haben wir hier gerade eine ganz wichtige Veränderung. Und darauf wollen wir heute natürlich ein bisschen eingehen, auf das, was Luther dazu gebracht hat, dort nach Worms zu gehen und das zu sagen. Bevor wir das tun, glaube ich, ist es aber immer ganz gut, so eine ganz kurze Wiederholung. Da kommt der Lehrer vielleicht in mir durch. In der Schule machen wir manchmal so mündliche Stoffwiederholungen der letzten Woche. Das machen wir hier natürlich nicht, aber zumindest so von gestern Abend noch. Das war ja im Prinzip der Versuch, die Vorgeschichte der Reformation, so die 500 Jahre ab etwa 1000 bis 1500, so ganz kurz zu skizzieren. Und vielleicht habt ihr noch aus meiner Sicht die drei entscheidenden Dinge. Es war ein Verfall in der Kirche. Es waren Reformbewegungen schon seit dieser Zeit da, die immer schon vor Luther deutlich Reformation gefordert haben. Und wir haben einen grundsätzlichen Wandel im Denken, der dann mündet in die Renaissance und den Humanismus, der wesentliche Dinge vorbereitet hat für die Zeit der Reformation. Und abschließend hatten wir einen Text gelesen, dass Gott die Geschichte dieser Welt in seiner Hand hält. Gute Botschaft. Und das war das Wort aus Daniel 2. Heute Vormittag war die Predigt, Vortrag Nummer 2, betitelt, jetzt schon wieder so lange her, wie war das nochmal? Dankeschön. Also ich brauche eure Hilfe. Es reicht, genau, es reicht. Und damit versuche ich so diese Zeit und das Entscheidende zusammenzufassen in ganz wenigen Worten. Luther, wie seine ganze Generation, war auf der Suche, Werke einzusammeln, Dinge zu leisten, um im Verständnis der damaligen Zeit eben genug Werke anzusammeln, um die Zeit im Fegefeuer zumindest zu verkürzen, vielleicht sie ganz aussparen zu können. Das war sein Kampf und sein Ringen nach einem gnädigen Gott und dann sozusagen die Wiederentdeckung des Evangeliums. Ein besonderer Text, wenn es am Freitagabend Daniel 2 war, so um diese Zeit, denke ich, deutlich zu machen, dass Gott Geschichte führt, war es heute Vormittag der Text, der das sogenannte Turmerlebnis des Reformators ausgelöst hat, wo er das Evangelium für sich zum ersten Mal wirklich verstanden hat. Und vielleicht erinnern Sie sich auch noch, welcher Text das war. Wenn wir heute so nach dem vierten Vortrag mit 3, 4 Texten im Kopf nach Hause gehen, ist das, glaube ich, eine gute Sache. Das war Römer 1, Vers 17. Ja, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, mit der ich vor Gott bestehen kann, die vollkommen ausreicht. Es ist seine Gerechtigkeit, die er uns als Akt der Gnade schenkt. Das waren, glaube ich, wichtige Dinge, um zu verstehen, wie kam es generell zur Reformation, wie hat Gott Geschichte geführt und was ist die Grundlage von Martin Luther, sein großes Bekenntnis in der Schrift 1520, wird er das dann nennen, sola gratia, allein die Gnade, sola fide, allein durch den Glauben. Und wir werden heute noch sehen, dass er da noch zwei andere entscheidende Dinge formuliert, damit es zu diesem hier stehe ich kommen konnte. Denn jemand muss ja nun wirklich sehr überzeugt von einer Sache sein, wenn er die absolute Minderheit darstellt, wenn er sich vor den absolut Mächtigen zu verantworten hat und wenn er gegen ein System vorgeht, das ja schon seit Jahrhunderten Bestand hat und sehr wahrscheinlich damit rechnen muss, dass er auf diesem Reichstag verurteilt wird, verbrannt wird, gefangen genommen wird, was auch immer. Wer macht sowas? Ich glaube nur, wer eine feste Überzeugung hat. So kommt Luther zu diesem, hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Der Beginn des kirchenpolitischen Bebens. Nun, die Zeit von Luther, das haben wir heute Morgen uns angeschaut, war eine Zeit, die geprägt war von Angst. Dieses Bild habe ich schon mal gezeigt. Man kann aber auch vieles andere anschauen in dieser Zeit. Sehr düstere Farben, ja, diese Angst vor dem Fegefeuer, die sich breit gemacht hat. Und wir sehen, das wird in unterschiedlichen Dingen aufgegriffen. Goethe nimmt das sogar noch auf. Luther selbst ist von dieser Angst gepackt bei diesem Erlebnis in der Nähe von Stotternheim, bei diesem Gewitter. Und er versucht, alles Werke einzusammeln, aber er kommt zum Ergebnis, diesen Gott kann ich nur hassen. Tragisch. Und letztlich dieser Ansatz eines der Theologen von der Zeit von Luther, der katholischen Kirche, Gabriel Biel, der Gläubige muss tun, was in seiner Kraft steht. Und so tun die Gläubigen vieles. Das haben wir uns auch schon angeschaut, um Ablass zu erlangen. Und ich habe heute noch mal ein anderes, heute Nachmittag ein anderes Beispiel, das mir während meinem Studium aufgefallen ist. Es kommt aus der Stadt Augsburg. Wenn man Augsburg anschauen kann, kann man vieles Interessantes sehen. Schon auf der Autobahn, wenn man um Augsburg rumfährt, steht ein Schild, das einem aufmerksam macht auf die sogenannte Fuggerei. Die Fuggerei. Und hier ist ein Bild von der Fuggerei. Das ist eine Siedlung, die Fugger, die dann zu Zeiten Luthers die reichsten der Welt wahrscheinlich waren, haben erbaut für sozial Schwache. Und deswegen ist diese Siedlung heute meistens bekannt, wenn man dort eine Führung macht, als die erste Sozialsiedlung der Welt. Also etwas Gutes, was die Fugger getan haben. Was man nicht so sehr hört, was aber auch stimmt, habe ich hier mal dazu geschrieben. Die Bewohner, die in der Fuggerei eingezogen sind, mussten sich schriftlich verpflichten. Also es war Teil sozusagen des Mietvertrages. Nicht nur einen Mietzins zu entrichten, sondern täglich ein Vaterunser, ein gegrüßest seist du Maria, ein Glaubensbekenntnis für Jakob Fugger und seine Verwandtschaft zu sprechen. Verstehen wir den Gedanken? Ich weiß nicht genau, was für Geschäfte die Fugger gemacht haben, ob das immer alles legal zuging, weiß ich nicht, möchte ihnen nichts unterstellen. Sie hatten aber immensen Reichtum erwirtschaftet. Selbst die Höchsten hatten Schulden bei den Fugger. Und die Fugger machen jetzt diese Sozialsiedlung. Jeder, der dort einzieht, einmal täglich, Vater unser, gegrüßet seist du Maria. Ich weiß nicht, wie viele Wohnungen sie hatten in dieser Fuggerei. Aber können wir verstehen, wie viel Gebete die Fugger an einem Tag über ihre Miete auf ihr Konto aufbuchen konnten? Das ist die Idee der damaligen Zeit. Werke einsammeln, um eine Chance zu haben, weniger zu brennen. Und diese Werke sind sogar käuflich, indem ich das an den Mietvertrag kopple. Und wir sehen auch andere Dinge noch. Die Fugger haben also einiges gestiftet dann in der Stadt Augsburg. Hier zum Beispiel ein Altar. Das ist ein Flügel des Altarbildes. Und wenn man genau hinschaut, die zwei Gebrüder Fugger sind natürlich auch dort abgebildet als feine Gläubige. Das ist etwas, was ganz typisch ist. Für eine Zeit, wo die Kirche eben deutlich gemacht hat, der Gläubige muss erstmal leisten, was er imstande ist. Und aus dieser Angst heraus blüht der Ablasshandel, der Luther dann ja auch dazu bringt, seine 59 Thesen zu schreiben. Und mit diesem Geld wird zumindest zum Teil die größte und wohl prächtigste Kirche der Welt, der Petersdom in Rom, finanziert. Und wenn ihr mal die Chance habt, das anzuschauen, dann ist es ja meistens automatisch in den gotischen Kirchen und oder auch hier, dass der Blick, der wird eigentlich nach oben genommen von der Pracht, von den immensen Ausmaßen. Aber wenn man sich den Petersdom anschaut, sollte man auch auf den Boden schauen. Im Petersdom hat man nämlich Markierungen. Da gibt es Markierungen, sagt, okay, bis hierhin geht die Kirche Notre Dame in Paris. Und ein bisschen weiter, bis hierhin ist St. Paul's Cathedral in London. Und damit wird deutlich gemacht, aber die größte Kirche von den Ausmaßen her ist diese Kirche. Und es gibt in Italien ein interessantes Beispiel auch, in der norditalienischen Stadt Bologna. Da gibt es auch eine sehr große Kirchenbau, äußerlich nicht so prächtig, aber von den Ausmaßen her auch beeindruckend. Und plötzlich, oben das rechte Bild, hört dieser Bau auf. Da sind sogar schon die Steine rausgemauert. Zack, und plötzlich hört der Bau auf. Und es gibt verschiedene Antworten darauf. Es gibt auch Quellen, die sagen, hier kam der Baustopp aus Rom, weil keine Kirche größer sein durfte wie die Kirche von St. Peter in Rom. Nun, wie war es möglich, all diese Prachtentfaltung zu realisieren? Vor allen Dingen die Peterskirche, da weiß man sehr viel drüber. Und ich habe versucht, das auch mal ein bisschen hier aufzuzeichnen. Vielleicht gehen wir das mal kurz. Es geht nur um den linken Bereich. Also wir sehen schon, 1507 gibt es einen sogenannten Plenarablass durch den Papst Julius II. Die Idee ist, die Peterskirche zu bauen. Er merkt relativ schnell, dass die Finanzmittel nicht ausreichen. Um einen Weiterbau zu realisieren, kommt dann Papst Leo X., das war der Papst zur Zeit Luther, zumindest bis zum Reichstag, und schreibt 1515 einen neuen Ablass aus. Aber dieser Ablass hat auch was zu tun mit dem, was wir heute Deutschland nennen, und vor allen Dingen mit dem Namen Albrecht von Brandenburg. Denn Albrecht von Brandenburg war schon Erzbischof von Magdeburg, hatte damit also schon eine ganz besondere Stellung. Aber Albrecht hatte auch Interesse, Kurfürst und Erzbischof von Mainz zu werden. Damals war es so, und das unterscheidet, ich rede immer von Deutschland, man kann eigentlich nicht genau sagen, es war Deutschland, aber sagen wir mal Deutschland, unterschied Deutschland von vielen anderen Ländern, wo praktisch die Nachfolge durch Erbfolge geregelt war. Also der Sohn des Königs wird der neue König. Das war in Deutschland nicht so, sondern es gab 5 mächtige Fürsten, einer davon der Kurfürst und Erzbischof zu Mainz, die den neuen König, der dann meistens später Kaiser wurde in der Zeit, gewählt haben. Also es war Wahlrecht. Das heißt, diese Position zu bekommen war sehr lukrativ. Viel Macht, viel Geld. Und Albrecht hatte Interesse an diesem Posten. Aber er war nun schon mal Erzbischof von Magdeburg und eine Ämterhäufung war nicht möglich. Wie sagt man heute da? Geht nicht? Gibt's nicht? Und Albrecht nahm einiges an Geld in die Hand, um entsprechende Leute zu bestechen, und er schmiedete hinter den Kulissen ein Abkommen mit Leo X. Albrecht brachte in seinem Einzugsgebiet den neuen Ablass ein, er sorgte dafür, und der Ablass wurde dann brüderlich geteilt. 50% ging an Leo nach Rom, mit diesem Geld wurde der Weiterbau des Petersdom finanziert, und 50% ging an Albrecht. Aber Albrecht, um die beiden Posten zu bekriegen, musste einige Leute bestechen und er lebte über seine Verhältnisse. Klammer auf, das tun manche Leute bis heute, das ist kein sehr guter Lebensansatz, Klammer zu. Was musste er also machen? Er brauchte Kredit. Wer gab den Kredit? Die Fugger. Da hat er das Geld herbekommen. So hat er seine Posten bekommen. Und als dann der Ablass eingetrieben wurde, ging die Hälfte nach Rom und die Hälfte ging nicht an Albrecht, sondern an die Fugger. Als Tetzel zum Beispiel dann, und das, wenn man es genau weiß, manchmal wird da was anderes auch gesagt, Tetzel kam ja nie nach Wittenberg, weil Wittenberg war unter dem Einflussbereich von Friedrich dem Weisen. Der hatte kein Interesse, dass diese Ablasshändler zu ihm kamen. Warum? Weil Friedrich eine große Einnahmequelle hatte. Das werden wir gleich sehen. Nämlich in der Schlosskirche, wo Luther ja am Tag vor dem Allerheiligen Festtag die Thesen angebracht hat oder anbringen ließ. In dieser Kirche, die meisten reden so etwa von 19.000 Reliquien waren. 19.000. Viele sagen, die größte Reliquiensammlung nördlich der Alpen war in Wittenberg, Friedrich der Weise. Das heißt, die Gläubigen kamen in die Schlosskirche, um die Reliquien anzuschauen, um Ablass zu bekommen. Und der Fürst hatte dadurch Einnahmen, die er natürlich nicht verlieren wollte. Also in Wittenberg kam kein Ablassprediger, aber sie kamen in die Nähe, weil das Regierungsgebiet von Friedrich dem Weisen da an seine Grenzen kam und die Nachbarorte Zerbst zum Beispiel, da kamen sie. Und dort gingen Leute von Wittenberg hin, um den Ablass zu kaufen. Aber dazu vielleicht gleich noch ein bisschen mehr. Hier habe ich mal das Foto einer dieser Original-Ablasstruhen. Also hier wurde das Geld der Gläubigen dann verwahrt, da konnte man die Münzen reinwerfen, verschlossen und das war immer dann auch besetzt mit Angestellten der Fugger, die gleich die 50% eben bekommen haben. Das war also das Geschäft hinter den Kulissen. Von all dem hatte Luther keine Ahnung und die meisten Menschen damals mit Sicherheit auch nicht. Heute weiß man natürlich viel, weil man die Quellen hat, weil man Schriftstücke hat und so weiter. Aber Luther bekommt mit, was das bei den Leuten auslöst. Denn sie gehen von Wittenberg nach Zerbst zum Beispiel, kaufen sich den Ablass, kommen ganz freudig zurück und Luther merkt, sie haben ja gar nichts verstanden. Sie leben weiter wie bisher, sie kaufen sich die Gnade Gottes sozusagen mit den Ablassbriefen, ein sogenannter Erlösungskapitalismus. Und die Ablassprediger, der bekannteste und wohl auch sehr erfolgreichste, Tetzel, ein Dominikaner, der trat wohl schon sehr selbstbewusst auf. So seine Standardformulierung war wohl, wenn er sich einem Ort näherte, die Gnade des Heiligen Vaters ist vor den Toren. Die Gnade des Heiligen Vaters ist vor den Toren. Und dabei müssen wir natürlich verstehen, Tetzel war nur ausführendes Organ. Der Ablass wurde letztlich beschlossen, angeordnet vom Heiligen Vater, von Rom, in Verbindung dann mit dem Landesfürsten hier, wie wir das gerade gesehen haben. Und dann kommt diese berühmte Aussage eben, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt oder aus dem Fegefeuer in den Himmel springt. Und ich glaube, jetzt mit dem, was wir uns gestern und heute angeschaut haben, verstehen wir, was das für die Leute damals bedeutete. Das ist ja wunderbar. Eigentlich hätte ich noch so und so viele Jahre zu brennen. Aber dadurch, dass ich den Ablassbrief kaufe, kling, und in dem Sinn, kling, springe ich aus dem Fegefeuer. Ja, das ist doch eine tolle Nachricht. Also wer auf diese Nachricht nicht hört, ist ja selber schuld sozusagen. Das war ja viel besser, wie all das, was sie vorher gemacht haben. Zum Beispiel dieser Reliquienkult. Und vielleicht sage ich noch zwei, drei Sätze von diesen wohl 19.000 Reliquien, also besonders heilige Dinge, die dann in Gold eingefasst waren, die man sehen konnte. Was gab es da zu sehen in der Schlosskirche? Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Also Nägel vom Kreuz oder Splitter vom Kreuz, Holz von der Krippe, sogar ein Stück der Windel Jesu, ein Haar von Maria, selbst ein bisschen Ruß aus dem Feuerofen, wo Daniels Freunde verbrannt wurden. Also es gab einiges zu sehen dort bei dieser Reliquiensammlung. Aber das war natürlich noch besser. Wenn ich das Geld im Kasten klingeln höre, dann springt die Seele aus dem Fegefeuer. Und Tetzel sagte, also ihr könnt nicht nur Ablassbriefe für euch kaufen, ihr könnt das für eure verstorbenen Eltern oder Freunde kaufen. Manche Quellen sagen sogar, dass Tetzel gesagt haben soll, und selbst wenn ihr die Jungfrau Maria geschwängert hätte, mein Ablass ist stark genug. Das Ablasskreuz, das ich hier aufrichte, ist genauso stark wie das Kreuz Christi. Tja, und wir merken, für Menschen, die jetzt nicht Kenntnis der Bibel hatten und nicht mehr Hintergrund, war das ja die super Nachricht. Es ist also nicht Not, Reue oder Leid oder Buße für die Sünden zu haben. Wenn einer den Ablassbrief kauft, dann ist sein Problem sozusagen gelöst. Was für eine Nachricht. Naja, für die Menschen ja, aber für Luther, der das Evangelium verstanden hat, dass die Gnade Gottes ein Geschenk ist und er sieht, dass hieraus jetzt ein Geschäft gemacht wird, der kann nicht anders, als dass er reagieren muss. Luther reagiert und damit beginnt sozusagen dann das kirchenpolitische Beben. Und ich glaube, ein Mensch, der dazu dann diesen Schritt geht, der ja nicht so leicht ist, der Konsequenzen nach sich ziehen wird, der braucht einen festen Glauben. Und dieses Lied, das wir heute Vormittag gesungen haben, ein feste Burg ist unser Gott, das ist ja nicht nur irgendein Lied, das zeichnet ja den Glauben Luthers aus. Nun, ich war vor einiger Zeit auch in Mansfeld, das ist der Ort, wo Luther aufgewachsen ist. Luther ist in Eisleben geboren und auch in Eisleben gestorben, aber ganz in der Nähe sind dann seine Eltern hingezogen, er hat dort die ersten Jahre Schule besucht und Mansfeld kann man heute besuchen, ist ein Ort, der liegt so ein bisschen im Tal und man kann auch auf alten Straßen dort gehen, gepflastert und da ist der junge Luther gegangen und so zwischen den Häusern, wenn man hochblickt, sieht man da die Feste der Fürsten von Mansfeld. Und vielleicht kennt ihr das auch, wenn man manchmal an Orte zurückgeht, wo man als Kind mal war, ist man manchmal enttäuscht, wenn man denkt, boah, das habe ich so riesig in Erinnerung, das ist ja gar nicht so groß. Es ist wahrscheinlich der einzige Ort im Leben von Luther, wo er so eine Festung immer wieder gesehen hat. Vielleicht ist das der Blick, der ihn inspiriert hat zu diesem Lied. Eine feste Burg ist unser Gott. Mächtig thront dieses Schloss der Fürsten dort mit dicken Mauern. Und das ist das Bild für Gott. Einen Gott, auf den ich mich verlassen kann, der mir Grundlage und Kraft gibt. Und so reagiert Luther, indem er seine 95 Thesen veröffentlicht. 31. Oktober 1517, vor einigen Tagen, vor 500 Jahren. Und was war der Hintergrund zu diesen Thesen? Nun, Luther war ja Dozent, Professor an der Universität. Diese Universität war noch eine kleine, unbedeutende Universität in der Pampa, könnte man sagen. Wittenberg war nun wirklich kein zentraler Ort. Und wir sehen auch, das war im Zeitalter des Humanismus. Fürsten, Landesfürsten, die was sie auf sich hielten, die wollten eine Universität gründen. Und so war es eigentlich eine kleine, unbedeutende Universität, auch ein Ort. Und Luther, der dort unterrichtete, der dann viele Studenten anzog, der durfte, weil er eben Professor war, zu einer wissenschaftlichen Disputation einladen. Das sind die 95 Thesen. Luther verfasst Thesen und möchte sie mit seinen Kollegen diskutieren, sich austauschen, sich darüber streiten, wenn nötig ist. Denn das, was er ansprach, die Ablasspraxis, war noch nicht kirchliches Dogma. Wenn es Dogma gewesen wäre, hätte er gar kein Recht gehabt, darüber zu diskutieren. Aber es war es noch nicht, 1517. Und so lädt Luther ein, eine Diskussion zu führen, die möglich war. Und diese Einladung, er hat den Zeitpunkt wohl bedacht, also einen Tag, bevor viele Gläubige nach Wittenberg kamen, und sie wird sozusagen am schwarzen Brett angeschlagen. Denn die Kirchentüren waren damals so eine Art schwarzes Brett. Ob er es nun persönlich angenagelt hat, wie man meistens hört und sieht, Melanchthon sagt das wohl später, oder ob das jemand von der Universität angeschlagen hat, was eher historisch wahrscheinlicher ist, ich weiß es nicht genau. Aber eins wird deutlich. Luther schlägt die 95 Thesen an oder lässt sie anschlagen, er lädt zu einer Diskussion ein und was passiert? Nichts. Wisst ihr, wie viele gekommen sind zu dieser Einladung? Niemand. Niemand ist gekommen. Oder vielleicht müsste man sagen, niemand hat es gewagt. Das weiß ich nicht ganz so genau. Da gibt's nicht so, ist nicht ganz so klar aus meiner Sicht von den Quellen her. Aber keiner kommt. Und scheinbar gibt es keine Auswirkungen. So ist es manchmal bei uns auch, oder? Wir tun etwas, wir bringen etwas ein und wir haben den Eindruck, es passiert gar nichts, es verändert sich gar nicht. So ähnlich war das auch damals. Am Anfang gab es erstmal keine Reaktion auf die 95 Thesen. Aber nur am Anfang war das so. Mit dieser Kritik trifft Luther den Nerv der Zeit. Er wird sozusagen zum Anwalt des Volkes. Mit diesem Akt, diesen Missbrauch sozusagen an dieses schwarze Brett hier nachempfunden, aber da sieht man, da hängen also mehrere Dinge dran, diesen Aufruf zur Disputation anzunehmen. Das ist heute die Pforte der Schlosskirche zu Wittenberg, ist nicht mehr die aus den Zeiten Luthers. Und ein Autor, glaube ich, fasst es sehr gut zusammen, was passiert ist nach einigen Tagen. Der Sturm fegte mit solcher Wucht durch Deutschland, dass er Luther selbst den Atem zu nehmen drohte. Er spürte mit einem Schlag, dass er mit seinem Schritt nichts weniger versucht habe, als gegen den Himmel anzustürmen und die Welt in Brand zu setzen. Und erinnern wir uns, was wir gestern Abend angeschaut haben, diese Thesen wurden so bedeutend natürlich auch, weil Luther, der sie anfangs in Latein geschrieben hatte, also der Sprache der Gelehrten, sie dann später übersetzt in die deutsche Sprache. Und da hat Luther ja auch einen wichtigen Beitrag geleistet, denn deutsche Sprache gab es gar noch nicht so. Man hat in unterschiedlichen Regionen ganz anders gesprochen, so stark unterschiedlich, dass man sich eigentlich gar nicht verständigen konnte. Luther durch die Bibelübersetzung schafft ja auch eine Sprache und es war ihm immer wichtig, dass die Leute das verstehen. Deshalb gibt es ja dieses berühmte Wort von Luther bei seiner Bibelübersetzung, war ihm wichtig, den Menschen aufs Maul zu schauen. Was meint er damit? Luther war viel unterwegs. Er hörte den Menschen zu Und er sagt dann an anderer Stelle auch, mir war es wichtig, dass das Wort Gottes von der Mutter am Herd und von den Kindern auf den Gassen verstanden werden kann. Dass es wirklich relevant war. Luther ist manchmal zum Fleischer zum Beispiel gegangen, um die Dinge, die gerade im Alten Testament berichtet werden, gut zu übersetzen, dass es passt. Luther hat viele Begriffe erfunden, neu erfunden, weil es die gar nicht so passend gab. Also für ihn war nicht nur wichtig, das Wort Gottes zu übersetzen, sondern so zu übersetzen, dass die Sprache verstanden werden konnte. Und das machte die Lutherbibel auch zu einer besonderen. Wir haben gestern Abend schon gesehen, es gab schon viele, die meisten sagen, so um die 14 verschiedenen Bibeln in deutscher Sprache vor Luther. Aber die Lutherbibel ist auch besonders. Nicht nur, weil die Zeit reif war, sondern weil er eine Sprache wählt, die die Menschen verstehen. Und so fordert er gerade dazu heraus, dass eine Reaktion kommt. Eine Reaktion des Systems, dass er hiermit natürlich ein Stück angreift. Wobei man eines sagen muss. In seinen 95 Thesen, wenn man sich die genau anschaut, gibt es die eine oder andere These, wo Luther den Papst noch bittet, als höchste Instanz diesem Treiben, was er für nicht gut hält, dass er ein Ende zu machen. Also zur Zeit der Veröffentlichung der 95 Thesen ist Luther noch jemand, der dran glaubt, dass der Papst von all dem Missbrauch hier gar nichts weiß. Aber das verändert sich dann Stück für Stück. Und das päpstliche System, was anfangs eher gelassen nach Wittenberg schaut, ja, Papst Leo X., der gefordert ist, der geht lieber auf die Jagd, spricht vom Mönchsgezänk und sagt, lass mich das Papsttum genießen. Aber es wird dann schon deutlicher und es gibt unterschiedliche Reaktionen des päpstlichen Systems. Da ist zum Ersten, und das können wir natürlich auch nur im Überblick uns anschauen, da ist zum Ersten der Moment, wo Luther sich mit Kardinal Cajetan auseinandersetzen muss. Und das geschieht nicht in Rom, das wäre vielleicht der sichere Tod für Luther gewesen. Er wäre wie Hus und viele andere wahrscheinlich als Märtyrer auf dem Scheiterhaufen gelandet. Aber sein mächtiger Landesfürst, Friedrich der Weise, manche sagen sogar, Friedrich hätte neuer Kaiser werden können, wenn er gewollt hätte. Er war deutlich die mächtigste Figur im politischen Spiel, setzt sich für Luther ein und Schritt für Schritt versteht auch er mehr vom Evangelium. Und weil sich Friedrich der Weise einsetzt, muss Luther nicht nach Rom, sondern darf in Augsburg sich mit Kardinal Cajetan auseinandersetzen. Und das ist eine sehr interessante Disputation. Und wir sehen, Cajetan wie auch andere Vertreter der Kirche versuchen unterschiedliche Strategien, um Luther von seinem Weg abzubringen. Eben hatten wir ja schon mal, geht nicht, gibt's nicht. Also dieser Ansatz, Menschen zu kaufen, den erlebt wohl auch Luther. Es gibt gewisse Hinweise, da wird davon gesprochen, dass man ihm den Kardinalshut verspricht und anderes. Aber Luther ist nicht zu kaufen. Luther ist nicht käuflich. Und wir sehen, dann verändern sich die Dinge. Cajetan argumentiert zum Beispiel mit der Gefahr der Türken. Wir müssen hier uns auseinandersetzen mit deinen Thesen und im Osten des Reiches lauert die Gefahr, damals im Verständnis der Kirche, der Antichrist. Aber besonders bewegend finde ich dann den nächsten Schritt, den Cajetan geht. Cajetan macht Luther in dieser Disputation bewusst, was er gerade macht. Und ich glaube, das fasst er sehr gut zusammen in einer Frage. Und diese Frage lautet, wo er denn bleiben wolle als Papstgegner? Es ist eine Existenzfrage. Er macht ihm deutlich, wenn er auf Distanz zum Papst geht, dann kann er kein Professor der Theologie mehr sein. Er kann kein Priester mehr sein. Er hat keinen Platz mehr, wo er arbeiten wird. Er hat keinen Platz mehr, wo er sein Brot verdienen kann. Er ist ausgeschlossener, denn er lebt in einer Welt, wo der Papst die Dinge in der Hand hat. Nach wie vor. Und deswegen eine konsequente Frage, wo er denn bleiben wolle als Papstgegner. Wisst ihr, welche Antwort Luther gegeben hat in dieser Disputation? Und er soll sie relativ ruhig gegeben haben. Auf die Frage von Kardinal Cajetan, wo er denn bleiben wolle als Papstgegner, antwortet Luther: Unter dem Himmel. Unter dem Himmel. Und damit bezieht er sich auf ein Wort der Bibel. Unter dem Himmel? Der Himmel, der meines Vaters ist? Was gibt es denn da für ein Wort? Unter dem Himmel, das verknüpft ist mit dem Wort, dass Gott für die sorgt, die sich zu ihm bekennen. Dass sie sich nicht zersorgen müssen für ihr Leben, für morgen. Denn Gott sorgt. Ja, Matthäus zum Beispiel, genau. Kapitel 6, das ist aus der Bergpredigt. Und hier steht, ja, Matthäus 6, Vers 26, wo Jesus spricht und er sagt, seht die Vögel unter dem Himmel. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Auf dieses Wort bezieht sich Luther. Und nachdem ihm Cajetan deutlich macht, du hast keine Chance als Papstgegner in dieser Welt, die der Papst dominiert, antwortet Luther, ich bleibe unter dem Himmel. Und damit bleibe ich unter meinem Vater, der Schöpfer des Universums ist, der für mich sorgen wird, ganz egal, wie es ausgehen wird. Und Luther ist sich wohl bewusst, dass er dem Tod ins Auge schaut. Dessen ist er sich wohl bewusst. Was für ein Glaube. Luther, der manche Ecken und Kanten hat und einige Entscheidungen trifft, die wirklich falsch und schlimm sind. Aber hier, finde ich, ist er ein großes Vorbild. In den schwierigen Momenten des Lebens, in den Herausforderungen. Wo bleiben wir? Unter dem Himmel. Und der Himmel ist unseres Vaters. Was für eine Kraft durch den Glauben. Und Cajetan wird immer lauter, er wird immer nervöser, weil dieses Mönchlein ihm widersteht. Und er schmettert ihm entgegen, Revoca, widerrufe. Und Luther antwortet, Nolo. Nein. Luther siegt in dieser ersten großen Probe hier nach dem Anschlag der 95 Thesen. Aber es geht gleich weiter. Einige Monate später muss er sich mit Dr. Eck auseinandersetzen. Ein berühmter und gefürchteter Streiter, sehr geschickt. Und Dr. Eck macht etwas sehr Geschicktes. Der Streit, der ja um die Frage des Ablasses geht, bis zu diesem Zeitpunkt. Er stellt Fragen, die deutlich machen, es geht letztlich nicht nur um die Frage des Ablasshandels, sondern um die Autorität des Papstes. Und das tut er sehr geschickt, Dr. Eck, und ich glaube, damit zeigt er etwas, was bis heute Gültigkeit hat. Heute, im Zeitalter der Ökumene, glaube ich, ist es nach wie vor die entscheidende Frage. Anerkennt der Gläubige den Primat des Papstes, also die Vorrangstellung, dass der Papst der Stellvertreter Gottes auf Erden ist, dass der Papst die Lehrautorität hat, wenn er ex cathedra spricht, unfehlbar zu sein? Das war damals schon die Frage. Und er macht Luther deutlich, es geht gar nicht nur um das Thema des Ablasses, denn Päpste haben beschlossen, Konzilien haben beschlossen. Und Luther wusste, dass Konzilien sich widersprochen haben. Er wusste, dass Päpste sich widersprochen haben. Gestern Abend haben wir gehört, es gab Phasen, da gab es 3 Päpste zeitgleich, die sehr heftig miteinander umgegangen sind. Und Eck macht ihm deutlich, wenn du daran festhältst, dann glaubst du nicht mehr an den Heiligen Vater. Und hier geht es nicht mehr so sehr um die Ablassfrage. Seit dieser Diskussion geht es eigentlich um das Thema, noch zusätzlich um das Thema, was ist die Grundlage in meinem Glauben? Sind es Lehrentscheidungen des Papstes, der Konzilien? Und Luther wusste, sie haben geirrt. Und es ist eigentlich hier das zweite große Thema, was damit beginnt, nämlich die Frage, glaubst du dem Papst und den Konzilien, selbst wenn sie dem Wort Gottes widersprechen? Oder ist dein Glauben basierte auf der Schrift allein? Luther nennt es dann etwas später, 1520, sola scriptura. Mein Glaube beruht auf der Schrift und der Schrift allein. Sie hat für mich letzte Autorität. Keine menschlichen Worte oder menschliche Lehren. Und Eck schmettert ihm entgegen, wenn das so ist, dann bist du für mich wie ein Heide und Zöllner. Und jetzt hat er Luther.
Und Eck setzt sich nach der Diskussion dafür ein, dass die Frage des Ablasses eben keine Diskussion mehr hat, sondern dass der Papst ein Dogma erlässt. Und damit darf Luther eigentlich nicht mehr darüber reden, in seinem Art und Weise. Weil er es tut, wird er zum Ketzer. Und die Bulle, die Bannandrohungsbulle kommt dann relativ schnell. Das ist dann die Reaktion, die aus Rom kommt. Letztlich wird der Kirchenbann ausgesprochen. Und dieser Kirchenbann ist ja, sage ich mal, so das stärkste Mittel. Wir haben gestern Abend schon gesehen, das war schon mit Heinrich dem IV. 1077, so die Trumpfkarte. Der Papst, der ja oft in Abbildungen, auch auf seinem Wappen, zwei Schlüssel hat, beruht auf den Text in Matthäus 16, du bist Petrus und du hast die Schlüssel, den Himmel aufzuschließen und zuzuschließen. So meint die kirchliche Tradition, dass das zu verstehen ist. Und so nimmt der Papst einfach seine Autorität und schließt den Himmel für die Menschen ab, die eben unter dem Bann sind, wie zum Beispiel jetzt Luther. Und damit kommen wir zurück zu der Frage, wo wollte Luther bleiben? Wie sollte Luther damit umgehen, nachdem ihm der Bann angedroht wird? Und ich glaube, hier ist eine sehr grundsätzliche Frage. Übt Luther Verrat am Evangelium? Oder wenn er seiner Überzeugung treu bleibt, dann war in seiner Zeit klar, es bedeutet das Martyrium. Es ging um eine Frage um Leben und Tod bei Luther. Friedrich der Weise konnte ihn ein Stück weit schützen, aber letztlich keine leichte Entscheidung. Als die Bulle in Wittenberg ankommt, es ist mittlerweile Dezember 1520, Luther hatte in diesem Jahr seine berühmten Schriften geschrieben an den deutschen Adel, von der Freiheit eines Christenmenschen, die babylonische Gefangenschaft der Kirche, lädt Luther seine Studenten und Mitarbeiter ein, an den Stadtrand von Wittenberg zu gehen. Dort wird ein Feuer angezündet und Luther schmeißt die Bulle und die ganzen Dokumente der Kirche, die er noch hatte, in das Feuer. Er entscheidet sich dafür, seinem Gewissen treu zu bleiben. Koste es, was es wolle. Dass Luther nicht sofort auf dem Scheiterhaufen brennt, sondern dass er sogar wenige Zeit später, nämlich im Frühjahr des nächsten Jahres, zum Reichstag nach Worms eingeladen wird, ist eigentlich als Erfolg zu werten. Denn zu früheren Zeiten, wenn der Papst den Bann ausgesprochen hat, musste der Kaiser oder der König das sozusagen administrieren. Die Entscheidung trifft der Papst, die Umsetzung liegt in Händen der politischen Gewalt. Dadurch, dass Luther aber eingeladen wurde, ist das eigentlich ein Stück weit ein Sieg der Reformation. Und es hat zu tun damit, dass Friedrich der Weise und die anderen deutschen Fürsten dem jungen Kaiser Karl, ich muss nochmal nachlesen, ich weiß nicht genau, ich glaube, er war so um die 19 Jahre erst alt, als der Reichstag zu Worms war. Bei seiner Wahl hatten die deutschen Fürsten ihm abgepresst, dass er solche Entscheidungen nicht alleine treffen darf. Und wir merken, die Zentralgewalten haben immer mehr an Macht verloren. Und so wird Luther nach Worms eingeladen. Und man hat eine Menge Aufzeichnungen aus dieser Zeit. Die päpstlichen Vertreter, der Nuntius, diskutiert in Worms mit Kaiser Karl und sagt ihm, weitere Diskussionen sind unnötig. Luther ist ein Ketzer. Warum überhaupt noch ihn anhören? Und wir merken, das war die Position der Kirche, des Papstes. Sie wollten Luther mundtot machen, wie Hunderte und Tausende vorher. Und die Freunde von Luther? Was werden die ihm gesagt haben? Sie wussten, die Wahrscheinlichkeit, dass das der sichere Tod für Luther war, war hoch. Natürlich haben sie gedacht an Jan Hus. König Sigismund hatte ihm auch versprochen, du hast freies Geleit, wenn du nach Konstanz kommst. Und sobald er ankam, wurde er inhaftiert, er wurde gequält über Wochen und wurde letztlich verbrannt. Und Sigismund errötete, diese berühmte Aussage der Geschichte, weil er sein Wort gebrochen hatte. Wer konnte denn Karl trauen, dass Luther nicht, sobald er nach Worms kommt, gefangen genommen wird? Und seine Freunde raten Luther ab. Sie machen sich Sorgen um die Reformation. Wer soll sie führen, wenn Luther nicht mehr da ist? Und hier kommt Luther. Hier kommt Luther in seiner Überzeugung, in seiner Verantwortung. Er sagt zum Beispiel, wenn sie gleich ein Feuer machen zwischen Wittenberg und Worms bis in den Himmel, so muss ich doch hinein. Für ihn undenkbar, in Wittenberg zu bleiben. steht zu dem, was er glaubt. Er will Verantwortung hier tragen für die Sache Gottes. Und dieser Weg, er ist dann mit einem Karren unterwegs von Wittenberg nach Worms, wird zum Triumphzug. Viele Menschen jubeln ihm zu. In Erfurt, wo er einige Zeit studiert hat und er macht kurz Station, ist die Kirche so voll auf der Empore, hört man knarren und knackern, man hat Sorge, dass die Empore einkracht. So viele Menschen sind in der Kirche, die Luther hören wollen. Und Luther beruhigt sie und sagt, der liebe Gott ist da, habt keine Angst. Und sie bleiben drin und sie haben eine Predigt, ein Triumphzug. Als Luther in Worms einfährt, ruft ihm einer zu, Ersehnter, endlich bist du da, auf den wir so lange gewartet haben. Einer der Priester berührt Luther und geht ganz beeindruckt weg. Und später schreibt der Nuntius an den Papst, das sind ja alles Dokumente, die man heute hat, ein Priester hat den Ketzer berührt und ging davon, als ob er die heiligste Reliquie angefasst hat. Und ärgert sich natürlich darüber. Also Luther wird gefeiert in diesem Moment. Das ist die eine Seite. Das ist nur die eine Seite. Es gibt auch eine andere Seite. Luther selbst sagt, wenn noch so viele Teufel zu Worms wären als Ziegel auf den Dächern, ich wollte doch hinein. Und was wenige wissen, Luther ging es in dieser Phase gesundheitlich so schlecht, dass er eigentlich gar nicht in der Lage war. In Erfurt, wo ihm so viele zulächeln, muss er einen Arzt aufsuchen. Und der Arzt sagt ihm, dass er nicht weiterreisen darf. Es geht ihm so schlecht. Und der Arzt tut das, was man damals eben getan hat, um Menschen zu helfen. Er lässt ihn zur Ader. Weil, glaube ich, die Idee da war, dass ein Überdruck im Körper ist oder sowas. Auf jeden Fall, das hat ihm sicherlich nicht sehr geholfen. Und er geht deutlich mit Luther ins Gericht. Und Luther sagt, wer würde mir glauben, dass ich wegen Krankheit nicht in Worms erscheine. Ich muss hinein. Und hier war Luther anders als viele andere. Wir hatten gestern Abend ein bisschen gehört von Erasmus von Rotterdam, dem Fürst der Humanisten, ein sehr gebildeter Mann, der das Neue Testament herausgibt in Griechisch. Erasmus geht nicht nach Worms. Er weiß viel. Brillant. Aber für seine Überzeugung einzustehen, das zeichnet Luther aus. Koste es, was es wolle. Und ja, man weiß also, Luther hatte Gallen-, Verdauungs-, Herzschmerzen, Beklemmungsgefühle. Das war also die andere Seite auch. Das hat natürlich alles, war eine Last für ihn. Obwohl er sehr mutig war und mutig. Aber er hatte mit Dingen auch zu kämpfen. Also, es war letztlich ein Stück ein erster Sieg, dass er überhaupt nach Worms durfte, dass er zum Reichstag durfte. Und der Reichstag war ja der Ort, wo die Führenden seiner Zeit zusammenkamen. Kaiser Karl, der junge Kaiser Karl, wie gesagt, ich glaube, er war 19 Jahre alt, das weiß ich aber nicht mehr ganz genau, sitzt auf dem Thron. Er versteht gar nicht die Sprache, in der gesprochen wird. Er muss Übersetzung bekommen, denn er kommt ja aus dem Hause Habsburg, sehr katholisch geprägt. Für ihn ist das alles nicht letztlich zu verstehen, was da diskutiert wird, denn er glaubt an die heilige römisch-katholische Kirche. Nur in ihr ist Heil. Und deswegen ist das gar nicht so leicht für ihn. Die ganzen Stände sind versammelt. Und Luther sozusagen alleine vor all den Mächtigen und Vertretern seiner damaligen Zeit. Luther bildet eine absolute Minderheit, wenn er dort auf dem Reichstag sich zu verantworten hat. Und auch von dieser Zeit, April 1521, gibt es eine Menge Dokumente. Als Luther vor den Reichstag kommt, wirkt er beim ersten Auftritt ängstlich. Er spricht so leise, dass die Leute ihn kaum verstehen können. Und es gibt viele sehr gute Bücher über diese Phase. Eines finde ich besonders gut, das heißt Vom Schatten zum Licht oder auch Der große Kampf. In diesem Buch, das gerade diese Stelle finde ich sehr treffend beleuchtet, gibt's eine Beschreibung, wo deutlich wird, Luther verliert für einen Augenblick den Mut. Der große Martin Luther, gerade in dem Moment, wo es drauf ankommt, zeigt er Schwäche. Nicht nur durch seine Sprache, die die Leute kaum verstehen, so leise spricht er. Er wirkt verunsichert. Und nachdem er dann gefragt wird, ob das seine Schriften sind, ob er dazu steht oder widerrufe, Luther glaubte, er könnte in Worms mit den Leuten diskutieren. Aber das lassen sie ihm gar nicht zu. Sie stellen ihm nur zwei Fragen, ob das seine Schriften sind und ob er widerruft. Es gab keine Disputation. Und Luther kann sich gerade noch retten, indem er sagt, er bittet um Bedenkzeit. Und als er den Reichstag an diesem Tag verlässt, jubeln seine Feinde schon. Weil sie alle den Eindruck haben, Luther ist schwach. Er wird es nicht schaffen. Und Luther zieht sich zurück in sein Quartier. Das darf man sich nicht so als einzelne, alleinige Ferienwohnung vorstellen, denn die Stadt war voll. Die Leute waren zum Reichstag da. Er hat ein Quartier, das er sich mit vielen anderen teilen musste. Und dieser Moment der Schwäche, Furcht und Zittern ergriff ihn und Grauen lastete auf ihm. Der ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen. Luther war nicht der Supermann. Und es war eine schwierige Situation. Wenn man heute nach Worms kommt, kann man noch den Dom sehen. Und ganz in der Nähe des Doms war das Gebäude, wo der Reichstag damals stattfand. Heute ist dort ein Park. Und man hat, glaube ich, erst vor kurzem diese Gedenkplatte hier neu gemacht. Das war früher ein bisschen anders. Und hier stand Luther dann am nächsten Tag. Als er am zweiten Tag vor dem Reichstag erscheint, ist seine Stimme fester. Und er sagt Folgendes. Solange mein Gewissen durch die Worte Gottes gefangen ist, kann und will ich nichts widerrufen. Weil es unsicher ist und die Seligkeit bedroht, etwas gegen das Gewissen zu tun. Und wir merken in dieser Formulierung, dieser Aussage Luthers steckt sicherlich ein Begriff, der ganz entscheidend ist. Luther beruft sich auf sein Gewissen. Und er ist nicht bereit, koste was es wolle, gegen sein Gewissen zu handeln. Und hier sagen viele Historiker, hier beginnt die Neuzeit. Ein einzelner Mensch, einer, der nicht mal Adliger war, ein Mönchlein tritt vor den Kaiser und die Mächtigen seiner Zeit. Er lässt sich nicht einschüchtern, sondern aufgrund seines Gewissens fordert er die ganze damalige Welt heraus. Das hat es noch nicht gegeben. Sich so vor dem Kaiser und den Ständen zu präsentieren. Das mag wohl die Stelle gewesen sein. Das ist ein interessantes Denkmal, was man da jetzt hat entstehen lassen. Also das ist diese Aussage von Luther. Und dann sieht man da noch eine andere Tafel, da steht da noch drauf, wenn ich nicht mit Zeugnissen der Schrift oder mit offenbaren Vernunftsgründen besiegt werde, so bleibe ich von den Schriftstellen besiegt, die ich angeführt habe. Und mein Gewissen bleibt gefangen in Gottes Wort. Denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilien allein, weil es offenkundig ist, dass sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben. Widerrufen kann und will ich nichts, weil es weder sicher noch geraten ist, etwas gegen sein Gewissen zu tun. Und den Abschluss seiner Rede, den berühmten Abschluss, historisch ist er wahrscheinlich erst später gekommen, aber vom Sinn her hat Luther das ja gesagt. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen. Das ist dieser Moment, wo für viele die Neuzeit beginnt, wo jemand da ist, der aufgrund seines Gewissens, seines festen Glaubens bereit ist, als Einzelner sozusagen gegen all das andere zu stehen. Und es ist interessant, ein Künstler hat das so dargestellt, dass er die Schuhe sozusagen von Luther hinterlassen hat und das ist eine sehr große Schuhgröße, so 70 schätze ich mal oder 75 oder irgend sowas. Man kann bequem, wenn man Schuhgröße 45 hat, dort noch hineinstampfen. Also das ist schon beeindruckend und damit ist die Welt eine andere geworden. Das muss man wirklich sagen. Hier trifft ein kirchen- und weltpolitischer Moment zusammen, der einzigartig ist. Ein einzelner Mensch beruft sich auf sein Gewissen. So mit den Majestäten zu reden, hatte noch niemand gewagt vorher. Das war etwas ganz Neues. Und es ist nicht überraschend, als Luther dann den Reichstag verlässt, es waren wohl spanische Söldner, die rufen, ins Feuer mit ihm. Wer so etwas wagt, der hat sein Leben verwirkt in der Welt des Mittelalters. Aber die Welt war schon ein Stück weit eine andere geworden. Und als Luther sich dann durch die Menschenmassen hindurchschlängelt, die ihn zum Teil zujubeln, in sein Quartier kommt, soll er aufgesprungen sein und gerufen sein, ich bin hindurch, Ich bin hindurch. Ein einzelner Mensch, der sich auf sein Gewissen beruft. Und es ist interessant, vielleicht noch als letzte Aussage von dieser Zeit des Reichstags. Auf dem Reichstag selbst wird dann keine Entscheidung getroffen. Das macht Karl der V. für sich alleine mit wenigen Beratern. Die deutschen Fürsten sind da gar nicht mehr dabei. Aber es ist interessant, wie Karl jetzt argumentiert nach dem Auftritt Luthers. Er sagt, denn es ist gewiss, dass ein einzelner Ordensbruder irrt mit seiner Meinung, die gegen die ganze Christenheit ist, sowohl während der vergangenen 1000 und mehr Jahre als auch in der Gegenwart. Ist es nicht eine schlüssige Argumentation? Also was will dieses Mönchlein ganz alleine mit seiner Meinung? Die Kirche gibt es seit tausend Jahren. Die Mehrheit ist eindeutig der Meinung, das ist richtig. Jetzt tritt ein einzelner Mensch auf und glaubt, er habe Recht und das ganze System hat Unrecht. Das ist doch eine schlüssige Argumentation. Aber manchmal ist es so. Ich glaube sogar, wenn ich an die Bibel denke, dass es oft so ist. Das Volk Gottes war selten die Mehrheit, sondern es war meistens in der Situation, eine Minderheit zu sein, die aber Gott treu geblieben sind, die ihrem Gewissen treu waren, ihrem Glauben treu waren. Das ist eigentlich nichts Neues. Und damit erklärt Karl der V. Luther für vogelfrei. Das heißt, er ratifiziert den Bann des Papstes. Wer Luther findet oder ihm Unterschlupf gibt, ist des Todes. Und Luther darf noch von Worms abreisen. Nördlich von Frankfurt bricht er zum ersten Mal das Gebot des Papstes, denn gleich am nächsten Morgen verkündet er Gottes Wort wieder. Das durfte er eigentlich nicht mehr. Und dann kommt diese geplante, und Luther, die meisten sagen, Luther wusste davon, diese Entführung organisiert durch Friedrich den Weisen auf die Wartburg, wo Luther dann für einige Zeit untertaucht und plötzlich dann ganz alleine ist. Und es ist auch eine wichtige Zeit mit der Übersetzung des Neuen Testaments, vielen Dingen mehr, dazu vielleicht später noch ein bisschen mehr. Aber für jetzt möchte ich schließen mit einem der vielen Gemälde, die entstanden sind. Heute Morgen habe ich schon gesagt, Luther hat viel geschrieben. Übrigens, keiner hat im 16. Jahrhundert mehr geschrieben als Martin Luther. Im ganzen Jahrhundert gibt es keinen, der mehr Material schriftlich produziert hat. Also Luther war auch ein sehr fleißiger Mann. Er hat nicht nur ein, zwei Sachen geschrieben. Aber vor allen Dingen hat er versucht, auch die Menschen zu erreichen, indem er Evangelium nicht nur durch Worte, sondern auch durch Bilder dargestellt hat. Und an der Stelle möchte ich ein herzliches Kompliment aussprechen. Alle sind wieder wach. Und die sich zwischendurch mal ein bisschen ein Nickerchen genehmigt haben, denen sei es genehmigt. Das ist ja Ruhetag heute, das ist alles in Ordnung. Aber zum Abschluss hätte ich gern noch mal eure Mitarbeit, ihr lieben Zuhörer. Ihr seid jetzt ja eh schon, 3 Vorträge habt ihr euch schon angehört, Kompliment. Das ist eines der Bilder, das Cranach, Lukas Cranach der Ältere, ein enger Freund Luthers, der übrigens alles gemalt hat. Also er hat Bilder für die Reformation gemalt, aber er hat auch noch nach wie vor Bilder für die katholischen Fürsten gemalt. Aber ein enger Freund, Luther hat ihn sogar gebeten, in seinem Namen bei Katharina von Bora um ihre Hand anzuhalten. Das hat Cranach für Luther getan. Ein reicher Mann, der reich geworden ist, weil er eben gemalt hat für die Fürsten. Er malt im Auftrag von Luther dieses Altarbild. Es steht in der Stadtkirche, ist also eine sehr zentrale Sache. Und vielleicht konzentrieren wir uns mal nur auf das mittlere Bild. Luther möchte, dass Cranach so, ja, Luther bezeichnet das immer noch als Sakramente. Er hat zwar eine biblischere Position, aber letztlich nicht eine wirklich biblische. In manchen Dingen bleibt Luther auch in seinem katholischen Verständnis verhaften, zum Beispiel beim Abendmahl ein Stück. Aber wir sehen, in der Mitte ist das Abendmahl dargestellt. Und in diesem Bild steckt Botschaft, biblische Botschaft. Luther möchte durch dieses Gemälde Evangelium weitergeben, durch den Anblick. Und vielleicht könnt ihr mir ein bisschen helfen, wo denn hier Teile des Evangeliums in diesem mittleren Bild weitergegeben werden. Bildhaft! Gab es da nicht jemand Berühmten, der gesagt hat, verkündige das Evangelium, wenn es sein muss, auch mit Worten? Passt vielleicht ein bisschen hier. Also da ging es natürlich mehr um das Leben, aber hier, man kann durch Bilder sehr viel ausdrücken. Hättet ihr einen Gedanken? Ja. Genau. Wenn man sich in die Zeit von Luther denkt und auch heute viele Kirchen, da sieht es etwas anders aus, wie wir das haben. Also da müsste ich mindestens hier oben stehen oder, und manche sitzen dann hier oben und es ist eine klare Trennung da zwischen Klerus und Laien. Laien, die letztlich die Bibel gar nicht verstehen können, so wird gesagt. Tolle Beobachtung. Luther möchte eine Darstellung haben, wo es kein Oben und Unten in der Kirche Gottes gibt. Alle sind Priester nach dem Neuen Testament, Petrusbrief. Ganz genau, einen runden Tisch, alle sitzen ebenbürtig und mit Christus zusammen. Tolles, das Evangelium. Noch was. Nur Mut. Bitte? An der Brust Christi? Ja, ich vermute auch, das soll Johannes darstellen. Ja. Judas müsste auch noch dabei. 10 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sind 12 Jünger. Judas ist noch da. Und das entspricht ja auch dem biblischen Text. Judas war eingeladen zum Abendmahl. Er hat das Abendmahl verlassen. Jesus hat ihn nicht ausgeschlossen im Vorfeld. Könnt ihr mir noch was sagen? Ah, ist vielleicht zu weit weg. Guckt euch mal die Jünger genau an. Kommt euch da einer bekannt vor, außer Jesus? Das kann. Nochmal? Genau, guckt euch den mal an. Diesen Mann. Das ist Martin Luther selbst. Luther ist Teil der Gemeinde Gottes. Er ist auch dabei. Und er wird dargestellt, das ist interessant, Luther, wenn ihr das mal anschaut, Luther wird sehr unterschiedlich dargestellt. Das hängt immer so ein bisschen auch von der Zeit ab. Hier erinnert es eigentlich sehr stark an die Darstellung von Luther in der Zeit auf der Wartburg als Jünger Jörg. Er hat nicht mehr die Tonsur als Mönch. Ja. Genau, Luther ist dabei, er ist mittendrin. Das heißt als Botschaft, du bist dabei. Du bist nicht ausgeschlossen, wenn du willst. Du bist dabei in Gottes Familie beim Abendmahl. Ja, und jetzt können wir gleich hier ein bisschen bleiben. Das ist für euch wahrscheinlich relativ normal. Was bekommt Luther hier? Den Kelch. Zur Zeit Luthers bekamen die einfachen Gläubigen den Kelch nicht. Der Kelch war nur für den Klerus. Schon Hus hatte gefordert, den Kelch für alle, denn Christus sagt, trinket alle daraus. Aber er war nicht für die Laien. Also hier macht er auch deutlich, wir sind alle Gemeinde und wir haben alle Zugang zum Kelch. Ja, und es gibt noch vieles mehr. Ich mache euch nur noch auf ein letztes aufmerksam. Schaut mal aus dem Fenster raus. Wo findet das Abendmahl nochmal statt? In der Nähe von, also in Palästina, in Jerusalem. Seht ihr draußen da die Olivenbäume und die Kamelkarawanen und all diese Dinge? Seht ihr das? Granatapfelbäume. Sieht man da nicht. Was sieht man aus dem Fenster, wenn man rausschaut? Naja, das könnte wahrscheinlich eine gute deutsche Eiche sein, schätze ich mal, oder Buche oder so, oder? Und hier, so ähnlich wie die Wartburg, so eine Festung, die sind deutsch. Also, aus dem Fenster rausschauend ist man nicht in Palästina, sondern wo ist man? Man ist in der Umgebung, wo Luther gelebt hat. Das macht er übrigens öfter. Er nimmt eine biblische Szene und fasst sie ein in die Realität seiner Umgebung. Und damit möchte er auch sagen, das Evangelium ist real. Es ist nicht nur damals gewesen oder dort. Es ist hier bei uns. Das ist Gemeinde Gottes, wie Gott möchte, dass wir sie hier leben. Bei uns in Wittenberg, in der Umgebung, in Schweinfurt. Finde ich toll. Also es lohnt sich, diese Bilder ein bisschen genauer anzuschauen. Luther hat hier einiges verpacken lassen. Und ich denke, wie gesagt, obwohl es einiges Schwieriges auch von Luther zu sagen gibt, vielleicht sage ich gleich noch mal ein bisschen was dazu. Er ist, glaube ich, schon jemand, der in manchen Dingen wirklich ein großes Vorbild des Glaubens ist. Der aufgrund seines Gewissens bereit war zu sagen, hier stehe ich. Bereit war sogar sein Leben einzusetzen. Selbst Machiavelli, der Berater der Fürsten, der manches schwieriger auch geschrieben hat, sagt, wenige wagen es, sich der Mehrheit der vielen entgegenzustellen. Mit Luther beginnt eine neue Zeit. Die Zeit war reif und Gott hat unterschiedliche Menschen gebraucht, um Dinge zu verändern. Und es ist letztlich traurig, das, was Luther auf dem Reichstag erstreitet, nämlich aufgrund seines Gewissens zu handeln, das geht der reformatorischen Bewegung schon bald wieder verloren. Denn letztlich, nach einigen Jahrzehnten hin und her, kommt es 1555 zum Religionsfrieden in Augsburg. Aber dieser Religionsfriede ist nicht aufgrund des Gewissens ausgehandelt, sondern er ist eine politische Lösung. Und die Lösung des Augsburger Religionsfrieden lautet, wenn der Fürst katholisch, müssen die Untertanen katholisch sein. Oder sie müssen weggehen. Wenn der Fürst protestantisch, die Untertanen müssen protestantisch sein. Das war die politische Lösung. Die hat nichts mit Gewissen zu tun letztlich. Und danach gibt es Höhen und Tiefen. Letztlich 1618 in Prag sind die Protestanten nicht mehr bereit, sich knechten zu lassen durch die katholischen Leiter. Sie dringen in diesen Turm ein in Prag und werfen die Beamten aus dem Fenster. Der berühmte Prager Fenstersturz, der einen furchtbaren Krieg auslöst. Einen wirklich furchtbaren Krieg. 1618. 30 Jahre lang Krieg. Aber es war ein Gemetzel. Ganze Landstriche waren menschenleer am Ende nach diesen 30 Jahren. Und sowohl Katholiken, die am Anfang ja sehr erfolgreich waren, sie waren fast bis an der Ostsee. In Magdeburg haben sie gewütet. Aber als dann Gustav Adolf vom Norden kam und die Protestanten dann wieder nach Süden bis nach München vorgedrungen sind, auch die Protestanten haben gewütet. Es gab zum Beispiel ein Mittel der Protestanten, der sogenannte Schwedentrunk. Und man hat den Menschen, die eben anderen Glaubens waren, heiße Jauche eingefüllt. Furchtbar. Die Kirchengeschichte ist eine furchtbare Geschichte in vielen Zügen. Gebe Gott, dass wir daraus lernen. Und am Ende dieser furchtbaren 30 Jahre beim sogenannten Westfälischen Frieden 1648, was ist die Formel? Wenn der Landesfürst katholisch, die Untertanen katholisch. Wenn der Landesfürst evangelisch, die Untertanen evangelisch. Eigentlich fast identisch mit dem Augsburger Religionsfrieden. Es hatte sich nicht viel verändert, nur viel Leid. Bis heute, glaube ich, haben wir eine Verantwortung. Auf der einen Seite unsere Überzeugung zu leben, unserem Gewissen treu zu sein, nicht Mehrheiten, nicht das Fähnchen nach dem Wind flattern zu lassen, sondern Überzeugung zu haben. Ich glaube, das möchte Gott. Er möchte Nachfolger, die wie eine Nadel treu zum Norden ausschlagen, sozusagen, wie eine Kompassnadel. Aber bei aller Überzeugung müssen wir, glaube ich, immer in der Verantwortung leben, es so zu tun, wie die Art Jesu ist. Viele Dinge sind im Namen Jesu passiert, die, glaube ich, mit seinem Ansatz der Liebe, der Geduld wenig zu tun haben. Gebe Gott, dass es uns gelingt, in unserem Leben der Nachfolge beides miteinander zu vereinen. Ich glaube, in diesem Aspekt können wir von Luther einiges lernen. Vor allen Dingen, und damit schließe ich für jetzt, nochmal anknüpfend an sein Lied, ein feste Burg ist unser Gott. Wir sind durch ihn stark. Wie sagt der Apostel Paulus? Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das, glaube ich, können wir im Leben von Luther schon deutlich sehen. Somit herzlichen Dank. Habe ein bisschen überzogen, Entschuldigung, aber wir haben jetzt zumindest 21 Minuten Pause, wenn ich das richtig sehe. Das ist doch schon mal was. Also ich lade herzlich dazu ein bisschen aufzustehen, frische Luft reinzulassen. Wir hätten dann ja noch mal vielleicht einen etwas kürzeren Vortrag ab 16 Uhr, stimmt das? Ja, Dankeschön erstmal, bis gleich.